Kultur. Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Jan Busche. Die Lokführergewerkschaft GDL hat den Weg für unbefristete Streiks freigemacht. Rund 97% der Mitglieder sprachen sich in einer Urabstimmung dafür aus. Roman Warschauer berichtet, was jetzt auf die Bahnkonten zukommt.
GDL-Chef Klaus Weselski zeigte sich mit dem Ergebnis der Urabstimmung heute mehr als zufrieden und sagte dann auch, die Mitglieder, die wollen streiken, wollen für ihre Forderungen kämpfen. Aber er hat auch noch mal betont, wenn die Bahn auf die Forderungen eingeht, dann muss es keine Streiks geben. Wenn gestreikt wird, dann frühestens ab dem 8. Januar. Die Gewerkschaft hat sich einem Weihnachts- und Neujahrsfrieden verpflichtet. Klar ist aber auch, die Streiks würden dann deutlich länger dauern, also mehrere Tage, mindestens 48 Stunden vorher will die Gewerkschaft das aber ankündigen.
Die Bundesregierung hat ihre Sparpläne im Flugverkehr modifiziert. Wie ein Sprecher mitteilte, wird doch keine Steuer auf Kerosin für innerdeutsche Flüge erhoben. Stattdessen wird die Ticketsteuer angehoben. Sie war 2011 eingeführt worden. Die Ticketsteuer richtet sich nach der Flugstrecke und muss von den Airlines abgeführt werden. Die islamistische Hamas hat wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. In der Küstenstadt Tel Aviv wurde laut Armee Luftalarm ausgelöst. Israel bombardierte wiederum mutmaßliche Hamas-Stellungen im Gazastreifen. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei in dem Küstenstreifen zahlreiche Menschen getötet. Die Houthi-Rebellen im Jemen haben angekündigt, ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer fortzuführen. Ein Sprecher erklärte, das angekündigte internationale Militärbündnis werde die Rebellen nicht von ihren Einsätzen zur Unterstützung Gazas abhalten. Die Houthis haben seit dem Beginn des Gazakrieges verstärkt Frachter vor der jemenitischen Küste angegriffen. Um die Schifffahrtsrouten zu schützen, haben die USA eine multinationale Sicherheitsinitiative angestoßen. In der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen unentschieden gespielt. Die Bremer trennten sich von RB Leipzig 1:1. Aus Bremen, Matthias Arians.
Es war eine unterhaltsame, eine abwechslungsreiche, eine phasenweise sogar rassige Partie vor 41.000 im Bremer Weserstadion, in der der Favorit aus Leipzig nach torloser erster Halbzeit kurz nach dem Wechsel mit 1:0 in Führung ging. Openda traf für die Sachsen. Nicht unverdient für Leipzig und doch auch etwas unglücklich aus Bremer Sicht. Und so ließen die Bremer auch nach dem Rückstand nicht nach und kamen in der 75. Minute durch Njinma zum Ausgleich. Und auch dieser Treffer war verdient. Beide Mannschaften agierten über die 90 Minuten weitgehend auf Augenhöhe.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Nachts verbreitet Regen, nur selten mal klar, plus 6 bis minus 2 Grad. Morgen viele Wolken und gelegentlich Schauer, Höchstwerte 2 bis 8 Grad. In Norddeutschland sehr stürmisch. Es ist 22.03 Uhr.
MDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Stefan Wigger liest nun wieder aus der Erzählung Ein Weihnachtslied in Prosa von Charles Dickens, heute den vierten von 7 Abschnitten. Die Geschichte erzählt von dem herzlosen alten Geizhals Ebenezer Scrooge, von seinen nächtlichen Geistererscheinungen und den unerwarteten Wandlungen, die mit Scrooge vor sich gehen. Am Anfang der Erzählung finden wir ihn in seinem Kontor, umgeben von jener Eisluft, die er immer bei sich trägt. Es ist am heiligen Abend, aber Scrooge zeigt sich gänzlich unbeeindruckt von der sich ausbreitenden allgemeinen Weihnachtsstimmung. Wie stets benimmt er sich seinem ärmlichen Schreiber Bob Cratchit gegenüber kleinlich und boshaft, ja er bedauert sogar, dass er ihm zum Fest einen Tag Urlaub geben muss, womöglich noch bezahlten Urlaub. Die gut gemeinte Einladung seines Neffen zum Weihnachtsessen lehnt er schnöde ab, und einige Bittsteller, die für Wohltätigkeitszwecke sammeln, jagt er mit barschen Worten davon. Als er später allein in sein Haus zurückgekehrt ist, wird er von dem Geist Marleys, seines früheren, vor 7 Jahren verstorbenen Geschäftspartners, heimgesucht. Marley war auch so ein Geizhals, ohne Herz. Dafür muss er jetzt im Jenseits große Qualen leiden. Körperlich durchsichtig, beschwert von Ketten und rastlos wie der ewige Jude, sitzt er in Scrooges Wohnung am Kamin und mahnt ihn zur Umkehr. Und er kündigt seinem Geschäftspartner das Erscheinen dreier weiterer Geister an, deren erster sich denn auch pünktlich am nächsten Tag um 1 Uhr einstellt. Er sei der Geist der vergangenen Weihnacht, deiner vergangenen Weihnacht, Mit diesen Worten stellt der Geist sich Scrooge vor, und der Zweck seines Besuches sei Scrooges Wohl und seine Besserung. Er nimmt den Geizhals bei der Hand und entführt ihn zu Weihnachtstagen aus seiner Kindheit und Jugend. Scrooge sieht sich, von seinen Angehörigen vernachlässigt, einsam zu Weihnachten auf einer Schulbank sitzen. Er erinnert sich an seine Fantasieabenteuer mit Ali Baba und Robinson Crusoe. Er begegnet seiner liebenswürdigen Schwester wieder, die ihn mit seiner Familie versöhnt. Und er feiert ein wunderbares Weihnachtsfest im Kontor seines früheren Arbeitgebers, Mr. Fezziwig, wo er als Schreiber angestellt war. Scrooges hartes Herz fühlt sich mit einem Mal weich und reumütig gestimmt, und er wünscht sich, seinem eigenen Schreiber Bob Cratchit ein paar freundliche Worte sagen zu können. Hören Sie nun wieder Stefan Wigger.
Sein früheres Selbst löschte gerade die Lampe, als er diesen Wunsch äußerte, und Scrooge und der Geist standen wieder nebeneinander unter freiem Himmel. »Meine Frist ist bald um«, meinte die Erscheinung, »rasch.« Dieser Befehl galt weder Scrooge noch irgendeinem, den er sah, tat aber sofort seine Wirkung. Denn wieder sah Scrooge sich selbst. Er war jetzt älter, ein Mann in der Blüte seiner Jahre. Sein Gesicht zeigte nicht die schroffen, scharfen Züge späterer Jahre, aber es trug bereits den Stempel der Sorge und der Habsucht. In seinem Auge brannte ein unstetes, gieriges Feuer, das verriet, welche Leidenschaft Wurzel gefasst hatte und wohin der Schatten des heranwachsenden Baumes fallen würde. Er war nicht allein, sondern saß an der Seite eines hübschen jungen Mädchens in Trauer. In ihren Augen standen Tränen, und sie schimmerten in dem Licht, das der Geist der vergangenen Weihnacht ausströmte. »Es liegt dir nichts daran«, sprach das Mädchen leise. »Dir liegt gar nichts daran. Ein fremdes Götzenbild hat mich verdrängt. Und wenn es dir in Zukunft Trost und Stütze sein kann, die ich dir werden wollte, so habe ich keine gerechte Ursache zu klagen.« »Was für ein Götzenbild sollte dich verdrängt haben?« fragte er. »Ein goldenes. Das ist der Gerechtigkeitssinn der Welt«, sagte er. »Nichts verabscheut sie so sehr wie die Armut, und nichts verdammt sie so streng wie das Trachten nach Wohlstand.« »Du fürchtest die Welt zu sehr«, antwortete sie bescheiden. »All deine anderen Hoffnungen sind aufgegangen, in der einen, ihrem herben Tadel zu entgehen. Ich habe alle deine edleren Regungen einen nach der anderen erlöschen sehen, bis dich deine Hauptleidenschaft beherrschte, Gewinnsucht. Ist es nicht so?« »Und was weiter?« entgegnete er. »Auch wenn ich um so vieles klüger geworden bin, was weiter? Gegen dich bin ich unverändert.« Sie schüttelte den Kopf. »Oder nicht? Unser Verlöbnis ist alt. Es wurde geschlossen, als wir beide noch arm waren und bereit, es zu sein, bis wir zu guter Stunde unsere Lebenslage durch geduldigen Fleiß gebessert haben würden. Du hast dich geändert. Als wir uns verlobten, warst du anders.« »Ich war noch ein Knabe«, warf er ungeduldig ein. »Dein eigenes Gefühl sagt dir, dass du nicht warst, wie du jetzt bist«, versetzte sie. »Ich bin dieselbe. Was uns einst Glück versprach, als wir noch ein Herz und eine Seele waren, ist nun mit Kummer belastet, da wir nicht mehr eins sind. Wie oft und wie bitter ich diesem Gedanken nachhing, will ich nicht sagen. Es ist genug, dass ich es getan habe und dass ich dich freigeben kann.« »Habe ich je frei zu werden gesucht?« »In Worten nein, nie.« »Wodurch denn?« »Durch dein verändertes Wesen, deine andere Sinnesart, durch andere Gewohnheiten, andere Lebenserwartungen. Alles hat sich geändert, was meine Liebe in deinen Augen wertvoll oder erwünscht machte. Wenn nie etwas zwischen uns gewesen wäre«, fuhr das Mädchen fort, indem sie ihm mild, aber fest ins Auge sah. »Sag selbst, würdest du mich jetzt noch erwählen und dir Mühe geben, mich zu gewinnen?« »Nein.« Wider Willen schien er die Richtigkeit ihrer Annahme zuzugeben. Er sagte aber krampfhaft, »Das glaubst du selbst nicht.« »Ich dächte gern anders, wenn ich könnte«, erwiderte sie. »Gott weiß es. Aber wenn sogar ich eine Wahrheit wie diese begriffen habe, dann weiß ich, wie stark und unumstößlich sie sein muss. Wärst du gestern, heute, morgen frei, soll ausgerechnet ich glauben, dass du ein armes Mädchen wählen würdest? Du, der du sogar in deinem vertrautesten Umgang mit mir alles nach dem Gewinn abschätzt? Und wenn du für kurze Zeit deinem einzigen Leitgedanken untreu genug wärst, um sie zu wählen, weiß ich denn nicht, dass dich Reue und Bedauern erfassen würden? Ich weiß es, und daher gebe ich dich frei, mit einem Herzen voll Liebe für den, der du einst warst. Er wollte etwas entgegnen, aber sie fuhr mit abgewandtem Gesicht fort. Es wird dir vielleicht wehtun. Die Erinnerung an das Vergangene lässt es mich fast hoffen, aber nur sehr, sehr kurze Zeit. Und dann wirst du froh die Erinnerung als nutzlosen Traum verscheuchen, aus dem du zum Glück erwacht bist. Mögest du glücklich sein in dem Leben, das du erwählt hast. Sie verließ ihn und sie verschwanden beide. Geist, rief Scrooge, zeig mir nichts mehr. Führ mich heim. Warum macht es dir Freude, mich zu foltern? Nur einen Schatten noch, versetzte der Geist. Nein, keinen mehr, rief Scrooge. Ich will nichts mehr sehen. Zeige mir nichts mehr. Allein das unerbittliche Gespenst umfasste ihn mit beiden Armen und nötigte ihn mit anzusehen, was sich jetzt abspielte. Sie standen wieder auf einem anderen Schauplatz, in einem Zimmer, das weder sehr groß noch hübsch, aber behaglich ausgestattet war. Nahe dem winterlichen Feuer saß ein schönes junges Mädchen, dem vorigen so ähnlich, dass Scrooge es für dasselbe hielt, bis er jene jetzt als stattliche Matrone ihrer Tochter gegenüber sitzen sah. Wilder Lärm herrschte in diesem Gemach, denn es waren mehr Kinder da, als Scrooge in seinem aufgeregten Gemütszustand zählen konnte. Und anders als bei der Herde, die das Gedicht feiert, betrugen sich nicht 40 Kinder wie eines, sondern jedes wie 40. Die Folge war ein unglaublicher Tumult, aber niemand schien sich darum zu kümmern. Im Gegenteil, Mutter und Tochter lachten herzlich und schienen Gefallen daran zu finden. Ja, die Tochter begann bald an dem Umtrieb teilzunehmen und wurde von den jungen Spitzbuben unbarmherzig ausgeplündert. Was hätte ich nicht darum gegeben, einer von ihnen zu sein, obwohl ich nie so roh hätte sein können, gewiss nicht. Für alle Schätze der Welt hätte ich dieses schön gescheitelte Haar nicht verwirren und herabzerren mögen und den zierlich kleinen Schuh hätte ich ihr nicht weggerissen, Gott bewahre, und wäre es um mein Leben gegangen. Auch ihre Taille im Spaß zu messen, wie die freche junge Brut es tat, hätte ich nicht fertiggebracht. Ich hätte gefürchtet, mein Arm werde zur Strafe krumm wachsen und nie wieder gerade werden. Und doch hätte ich brennend gern ihre Lippen berührt, sie etwas gefragt, damit sie den Mund öffne, hätte gern die Wimpern ihrer niedergeschlagenen Augen betrachtet, ohne sie erröten zu machen, hätte gern ihr Haar gelöst, von dem mir eine einzige Locke ein über alle Maßen kostbares Andenken gewesen wäre. Kurz, ich gestehe, ich hätte gern das kleinste Vorrecht eines Kindes gehabt und wäre dabei doch gern Manns genug gewesen, um seinen Wert richtig einzuschätzen. Aber nun ließ sich ein Klopfen an der Tür vernehmen und das rief sogleich ein fürchterliches Gedränge hervor. Die junge Dame wurde mit lachendem Gesicht und zerzausten Kleidern inmitten einer lärmenden, mutwilligen Gruppe der Tür zugeschoben, gerade rechtzeitig, um den Vater zu begrüßen, der in Begleitung eines mit Weihnachtsspielzeug und Geschenken beladenen Mannes nach Hause kam. Da hätte einer das Kreischen und das Drängen und den Angriff sehen sollen, der auf den wehrlosen Lastträger eröffnet wurde. Auf Stühlen statt der Leitern kletterten sie an ihm empor, um in seine Taschen zu greifen, ihn der braunen Papierpaketchen zu berauben, sich an sein Halstuch zu klammern, ihn um den Nacken zu fassen und in hemmungsloser Aufwallung ihm auf den Rücken zu trommeln und ihn in die Waden zu zwicken. Die Ausrufe des Staunens und des Jubels, die das Öffnen jedes Pakets begleiteten, die Schreckensbotschaft, das Kleinste sei dabei ertappt worden, wie es die Schmorpfanne der Puppe in den Mund steckte und stehe stark im Verdacht, einen Truthahn, der auf ein hölzernes Blöckchen festgeleimt war, verschluckt zu haben, die grenzenlose Erleichterung, als man fand, dass dies nur ein blinder Alarm gewesen war, die Freude, die Dankbarkeit, das Entzücken, das alles lässt sich nicht wahrheitsgetreu beschreiben. Es genügt zu wissen, dass sich die Kinder,
samt ihrer Aufgeregtheit allmählich aus der Wohnstube entfernten und von Stufe zu Stufe springend in die Mansarde gelangten, wo sie zu Bett gingen und so zur Ruhe kamen. Nun verfolgte Scrooge mit größter Aufmerksamkeit, wie sich der Herr des Hauses, an den sich seine Tochter liebkosend anschmiegte, mit dieser und ihrer Mutter zum Kamin setzte. Und als er sich vorstellte, dass ein ebenso liebliches und verheißungsvolles Wesen ihn hätte Vater nennen, dass es ihm ein Frühling in den rauen Wintertagen des Lebens hätte sein können, da wurden seine Augen trüb. »Bella«, sprach der Hausherr lächelnd zu seinem Weib, »ich sah heute Nachmittag einen deiner alten Anbeter. Wen denn, rate? Wie kann ich? Gott, als ob ich's nicht wüsste«, fügte sie noch im selben Atemzug hinzu und stimmte in sein Lachen ein. »Mr. Scrooge?« »Ja, den. Ich ging unter dem Fenster seines Kontors vorüber, und da die Läden noch nicht geschlossen waren und drinnen eine Kerze brannte, musste ich ihn notgedrungen sehen. Sein Partner liegt auf den Tod krank, wie ich höre, und da saß er nun allein. Ich glaube, ganz allein in der Welt. Geist«, hub Scrooge mit gebrochener Stimme an, »führ mich weg von hier.« »Ich sagte dir ja«, gab die Erscheinung zur Antwort, »dies sind nur Schatten von Dingen, die gewesen sind. Dass sie sind, was sie sind, darfst du mir nicht zum Vorwurf machen.« »Führ mich weg«, rief Scrooge, »ich kann es nicht ertragen.« Er drehte sich nach dem Gespenst um. Da sah er, dass es ihn mit einem Gesicht anblickte, in dem sich seltsamerweise Bruchstücke aller der Gesichter vereinigten, die Scrooge zu sehen bekommen hatte. Und er begann, mit ihm zu ringen. »Verlass mich, bring mich zurück, verfolge mich nicht länger.« In dem Kampf, wenn es ein Kampf genannt werden kann, da der Geist, ohne sichtbaren Widerstand zu leisten, doch durch den Angriff seines Gegners nicht berührt wurde, bemerkte Scrooge, dass das Licht des Geistes hoch und hell brannte. Und da er das mit seiner Macht über ihn in eine unklare Verbindung brachte, ergriff er die Mütze, die wie ein Lichtauslöscher aussah, und drückte sie ihm mit einer raschen Bewegung auf den Kopf. Der Geist verschwand darunter, so dass die Kappe seine ganze Gestalt überdeckte. Aber obwohl Scrooge sie mit aller Kraft niederdrückte, konnte er doch das Licht nicht auslöschen, das sich darunter hervor über den ganzen Boden ergoss. Scrooge fühlte sich erschöpft und von unwiderstehlicher Schläfrigkeit übermannt und war sich zugleich bewusst, in seinem Schlafzimmer zu sein. Er gab der Mütze noch einen letzten Druck, indes seine Hand erlahmte, und hatte sich kaum ins Bett gelegt, als er auch schon in tiefen Schlaf sank. Als Scrooge mitten in einem wunderbar zähen Schnarchen erwachte und sich im Bette aufrichtend seine Gedanken zusammensuchte, brauchte man ihm nicht erst zu sagen, dass die Glocke gerade aushole, um wiederum eins zu schlagen. Er fühlte, dass er eben im rechten Augenblick wieder zum Bewusstsein gekommen sei, um ein Zwiegespräch mit dem zweiten Boten zu führen, der ihm durch Marleys Vermittlung geschickt wurde. Aber da es ihn bei dem Gedanken, welche von den Bettgardinen dieser neue Geist wohl zurückziehen werde, unbehaglich kalt überlief, schlug er sie eigenhändig zu beiden Seiten zurück, legte sich wieder nieder und hielt scharfe Ausschau rund um das Bett. Denn er wollte den Geist im Augenblick seines Erscheinens anreden und sich nicht durch Überraschung einschüchtern und verwirren lassen. Aber gerade weil er auf alles vorbereitet war, war er keineswegs auf nichts gefasst. Und als nun die Glocke 1 Uhr schlug und kein Gespenst erschien, wurde er folglich von heftigem Zittern ergriffen. 5 Minuten, 10 Minuten, eine Viertelstunde gingen vorüber, doch nichts ließ sich blicken. Inzwischen lag er auf seinem Bett und bildete genau den Kern und Mittelpunkt einer rötlichen Glut, die, als die Glocke 1 Uhr schlug, auf sein Bett floss und, weil sie nur Licht war, viel aufregender wirkte als ein Dutzend Gespenste. Denn Scrooge konnte sich durchaus nicht erklären, was sie bedeuten sollte oder woher sie kam. Endlich begann er doch zu mutmaßen, die geheime Quelle des gespenstischen Lichtes könnte in dem anstoßenden Zimmer sein, von dem es, wenn man es weiterverfolgte, auszuströmen schien. Da ihn dieser Gedanke ganz mit Beschlag belegte, stand er leise auf und schlurfte in seinen Pantoffeln zur Tür. Im selben Augenblick, dass Scrooges Hand den Türdrücker berührte, rief ihn eine unbekannte Stimme beim Namen und bat ihn einzutreten. Er gehorchte. Es war sein eigenes Zimmer. Daran war kein Zweifel, aber es hatte eine überraschende Umwandlung erfahren. Wände und Decke waren so mit frischem Grün behangen, dass es ganz einem Hain glich, in dem überall prächtig glänzende Beeren schimmerten. Die frischen Blätter der Stechpalme, der Mistel und des Efeus warfen das Licht zurück, als ob ebenso viele kleine Spiegel hier verteilt worden wären. Und im Kamin prasselte ein so mächtiges Feuer, wie es dieser plumpe, vorsintflutliche Herd weder in Scrooges noch in Marleys Zeiten noch in vielen, vielen vergangenen Wintern gekannt hatte. Auf dem Boden lagen, zu einer Art Thron aufgeschichtet, Truthähne, Gänse, Wildbret, Hühner, Pökelfleisch, mächtige Schinkenfässchen mit Austern, Plumpuddings, geröstete Kastanien, rotbackige Äpfel, saftige Orangen, leckere Birnen, ungeheure Dreikönigskuchen und dampfende Schüsseln mit Punsch, die das Zimmer mit ihrem würzigen Duft erfüllten. Auf diesem Lager saß, in nachlässiger Haltung großartig anzuschauen, ein lustiger Riese, der eine brennende Fackel fast in der Gestalt eines Füllhorns in der Hand trug und sie hoch, hoch emporhielt, um ihr Licht auf Scrooge fallen zu lassen, als er rundum schauend unter die Tür trat. »Komm herein«, rief der Geist. »Komm herein, Mann, und lerne mich näher kennen.« Scrooge trat schüchtern ein und beugte sein Haupt vor dem Geist. Er war nicht mehr der störrische Scrooge, der er gewesen. Und obwohl die Augen des Geistes klar und gütig waren, verspürte er keine Lust, ihnen zu begegnen. »Ich bin der Geist der diesjährigen Weihnacht«, hub die Erscheinung an. »Sieh mich an!« Scrooge tat es ehrerbietig. Der Geist trug nur einen einfachen, tiefgrünen Rock oder Mantel, mit weißem Pelz besetzt. Dieses Gewand hing ihm so lose um den Körper, dass seine breite Brust bloß war, als ob er es verschmähe, sich künstlich zu schützen oder zu verbergen. »Du hast wohl nie zuvor meinesgleichen gesehen«, rief der Geist. »Nie«, gab Scrooge zur Antwort. »Bist nie mit den jüngeren Mitgliedern meiner Familie umhergewandert«, fuhr das Gespenst fort. »Damit meine ich eigentlich, denn ich bin noch sehr jung, meine älteren Brüder, die in den letzten Jahren zur Welt kamen. Ich kann mich nicht entsinnen«, sagte Scrooge. »Ich fürchte, nein. Hast du viele Brüder gehabt, Geist?« »Mehr als 1800«, antwortete der. »Eine schauerliche Familie, wenn man für sie sorgen muss«, meinte Scrooge. Der Geist der gegenwärtigen Weihnacht erhob sich. »Geist«, sprach Scrooge unterwürfig, »führe mich, wohin du willst. In der vergangenen Nacht stand ich unter Zwang und habe dabei eine Lehre empfangen, die jetzt in mir wirkt. Wenn du mich heute Nacht etwas lehren willst, so lass mich daraus Nutzen ziehen. Berühre meinen Rock.« Scrooge tat, wie ihm geheißen, und hielt sich fest. Stechpalmen, Misteln, Vogelbeeren, Efeu, Truthähne, Gänse, Wildbret, Hühner, Pökelfleisch, Schinken, Ferkelwürste, Austern, Pasteten, Puddings, Obst und Punsch. Alles verschwand im selben Augenblick. Desgleichen das Zimmer, das Feuer, die rote Glut, die Nachtstunde. Und sie standen in den Straßen der City am Christtagsmorgen. Die Leute machten im strengen Winterwetter eine raue, aber doch fröhliche und nicht ungefällige Art Musik, indem sie den Schnee vom Pflaster vor ihren Häusern und von deren Dächern abkratzten. Und es war ein Jubel für die Knaben zu sehen, wie er auf die Straße plumpste und in niedliche kleine Schneestürme zerstob. Die Geflügelläden waren noch halb offen und die Obstläden prunkten in ihrem Schmuck. Da sah man in Körben große, runde, dickleibige Kastanien, geformt wie die Bäuchlein lustiger alter Herren, die unter ihren Haustüren lehnen und in ihrer apoplektischen Behäbigkeit auf die Straße hinauswackeln. Da waren rötliche, braun geflammte, breit gedrückte spanische Zwiebeln, die in ihrem fetten, frischen Wachstum glänzten wie spanische Mönche und von ihren Brettern herab mutwillig und schlau den vorübergehenden Mädchen zuwinkten und ehrbar den aufgehängten Mistelzweigen zublinzelten. Da waren Birnen und Äpfel zu blühenden Pyramiden hoch aufgeschichtet. Da hingen Bündel von Trauben, von den Händlern in wohlmeinender Absicht an auffälligen Haken angebracht, damit den Vorübergehenden gratis das Wasser im Mund zusammenlaufe. Da waren Haufen von Lambertsnüssen, moosig und braun, die durch ihren Wohlgeruch an frühere Spaziergänge durch die Wälder und an das angenehme knöcheltiefe Waten durch welkes Laub gemahnten. Da gab es Backäpfel aus Norfolk, die sich dicklich und schwärzlich abhoben vom Goldgelb der Orangen und Zitronen und durch ihre saftige Fülle dringlich lockten und baten, sie in Papiertüten mit nach Hause zu nehmen und nach Tisch zu verzehren. Ja, sogar die Gold- und Silberfische, die in einem weiten Glas zwischen diese auserlesenen Früchte gestellt worden waren, schienen, obwohl einem stummen, kaltblütigen Geschlecht angehörend, zu fühlen, dass hier etwas vorging und schwammen für einen Fisch hastig genug in träger, leidenschaftsloser Munterkeit rund durch ihre kleine Welt. Und nun erst die Gewürzhandlungen. Ach, die Gewürzhandlungen, die fast geschlossen waren, höchstens zwei Läden offen hatten oder gar nur einen. Welchen Anblick boten sie durch diese Öffnungen? Nicht allein, dass die Waagschalen, die auf dem Ladentisch auf- und niederstiegen, einen lustigen Klang von sich gaben, dass sich der Bindfaden so flink von der Spule abwickelte, dass die Büchsen wie Taschenspielergerät hin und her geschüttelt wurden, dass der vermischte Duft von Tee und Kaffee so angenehm in die Nase stieg, dass die Rosinen so groß und erlesen, die Mandeln so ausnehmend weiß, die Zimtstängel so lang und gerade, die sonstigen Gewürze so duftend, die kandierten Früchte so schön in geschmolzenem Zucker gefärbt und gehärtet waren, um auch den kaltblütigsten Beschauer schwach und folglich neiderfüllt zu machen. Auch nicht, dass die Feigen so saftig und fleischig waren, dass die französischen Pflaumen in ihren geschmückten Schachteln süßsauer erröteten oder dass alles wohlschmeckend und weihnachtlich aufgeputzt war. Nein. Die Käufer selbst waren so lebhaft und gespannt in der Hoffnung auf den vielverheißenden Tag, dass sie an den Türen gegeneinander rannten, mit den Weidenkörben heftig zusammenstießen, ihre Einkäufe auf dem Ladentisch liegen ließen und sie gleich wiederholen kamen und in denkbar bester Laune 100 ähnliche Missgriffe begingen. Und der Kaufmann und seine Leute waren so froh und frisch, als wären die polierten Herzen, mit denen sie hinten ihre Schürzen zusammenhielten, ihre eigenen, die sie außen trügen, damit alle sie sehen und die Weihnachtsraben daran picken könnten, wenn sie wollten. Bald aber riefen die Glocken jedermann zur Kirche und in die Kapelle. Und allenthalben kamen die Leute in ihren besten Kleidern und mit ihren fröhlichsten Mienen durch die Gassen geströmt. Gleichzeitig quollen aus Nebengässchen, Wegen und namenlosen Winkeln ungezählte Leute, um ihre Mittagspasteten zum Bäcker zu bringen. Am Anblick dieser harmlosen Schwelger schien dem Gespenst sehr viel zu liegen, denn es blieb mit Scrooge unter dem Torweg eines Bäckerladens stehen, nahm die Hüllen von den Töpfen, wenn deren Träger vorübergingen, und sprengte aus seiner Fackel Weihrauch auf ihr Mahl. Es war eine recht ungewöhnliche Fackel, denn ein- oder zweimal, als zwischen einigen Pastetenträgern zornige Worte fielen, weil sie einander gestoßen hatten, goss er aus ihr einige Tropfen Wasser auf sie. Und ihre gute Laune war sofort wiederhergestellt. Denn sie sagten dann, es sei eine Schande, am Christtag zu streiten. Und so war es auch. Weiß Gott, so war es. Mit der Zeit verstummten die Glocken, und die Bäckerläden wurden geschlossen. Und doch hinterließen all diese Mittagsmahle und ihre Zubereitung eine freundliche Erinnerung in Gestalt des aufgetauten Fleckes Nässe vor jedem Bäckerofen, wo das Pflaster dampfte, als ob auch die Steine kochten. Liegt denn eine besondere Würze in den Tropfen aus deiner Fackel? Fragte Scrooge. Allerdings, die mir eigene. Und passt sie heute zu jeder Mahlzeit? Fragte Scrooge weiter. Zu jeder, die gern gegeben wird, am besten zu einer ärmlichen. Warum am besten zu dieser? Forschte Scrooge. Weil sie ihrer am meisten bedarf. Geist, sagte Scrooge nach kurzem Nachdenken. Mich wundert, dass du als einziges unter all den Wesen der vielen Welten, die um uns sind, Gefallen daran findest, diesen Leuten die Gelegenheit zu unschuldigem Vergnügen zu verderben. Ich? Rief der Geist. Du willst sie ja, sagte Scrooge, für jeden siebenden Tag auf den einzigen, an dem man bei ihnen überhaupt von Mittagmahl reden kann, der Mittel berauben zu essen. »Ist es nicht so?« »Ich?« rief der Geist. »Du trachtest danach, jeden siebenden Tag diese Orte zu schließen,« sagte Scrooge. »Und das läuft auf eines hinaus.« »Ich trachte danach,« entfuhr es dem Geist. »Vergib mir, wenn ich mich irre,« versetzte Scrooge. »Es ist in deinem Namen geschehen oder wenigstens in dem deiner Familie.« »Es gibt Menschen auf eurer Erde,« entgegnete der Geist, »die behaupten, uns zu kennen. Sie tun alle ihre Taten der Leidenschaft, des Stolzes, der Bosheit, des Hasses, des Neids, der Heuchelei und der Selbstsucht in unserem Namen, sind aber uns und all unseren Verwandten so fremd, als hätten sie nie gelebt. Denk daran und lege ihr Tun ihnen selbst zur Last, nicht uns.« Scrooge versprach es, und sie brachen unsichtbar wie zuvor in die Vorstädte auf. Der Geist besaß, wie Scrooge unter dem Torweg des Bäckers bemerkt hatte, die seltsame Eigenschaft, dass er sich trotz seiner Riesengröße leicht jedem Raum anzupassen und sich unter einem niederen Dach ebenso ungezwungen und seinem übernatürlichen Wesen gemäß zu bewegen vermochte, wie er es in einer luftigen Halle hätte tun können.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Stefan Wigger las die vierte Folge der Erzählung »Ein Weihnachtslied in Prosa« von Charles Dickens. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur-App. Morgen wieder nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Claudia Hartmann. Hemera ist die griechische Göttin des Tages und so heißt auch das Trio von Tanja Giannulli. Sie ist Pianistin und stammt aus Griechenland. Und das passt, denn musikalisch öffnet sich hier der ganze Horizont. Nichts, was man in dunklen Ecken des Tages verstecken muss. Man hört, dass sie in der Klassik verwurzelt ist und liebt vor allem interdisziplinäre Projekte. Musik und Film oder Video sind ihre Steckenpferde. So war sie auch schon mehrfach auf großen Festivals zu erleben. In diesem Trio-Projekt Hemera arbeitet sie mit dem Klangforscher Michele Rabbia zusammen. Für Tanja Giannulli ist er einer der besten Percussion-Spieler weltweit. Und der Bassist Daniele Roccato spielt sein Instrument gern wie ein Cello. Zusammen gehen sie auf eine Reise. Irgendwo zwischen Folklore, Groove, Improvisation und Klassik. Und das haben sie auch live unter Beweis.